NDR Kultur à la carte.
Mit Jürgen Deppe, zusammen mit dem ursprünglich aus Flensburg stammenden Germanisten Kai Siener von der Uni Münster, wollen wir heute feiern den 150. Geburtstag des Lübecker Bürgerkünstlers und Großschriftstellers, Weltliteraten und Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann und, wie Sie sagen, Herr Professor Siener, des politischen Aktivisten und engagierten Zionisten. Ist ja eher so eine Seite an Thomas Mann, die man nicht so kennt. Über die wollen wir aber heute reden. Hallo, Herr Siener.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Herr Professor Siener, Sie beschäftigen sich ja schon Ihr ganzes akademisches Leben lang mit Thomas Mann, aktuell als Inhaber der Lichtenberg-Professur für neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Uni Münster und da auch in der Arbeitsstelle für Thomas Mann. Da haben Sie den Privatmenschen natürlich auch ein bisschen im Auge. Wie würde der wohl heute seinen Geburtstag feiern? So mit einem hanseatischen Tässchen Tee oder mit dem weltbürgerlichen Shampoos?
Also der Shampoos dürfte es auf jeden Fall sein für Thomas Mann. Thomas Mann liebte den Luxus. Er hat sich selber mal bezeichnet als notorischen Villenbesitzer. Also den Komfort, den wusste er sehr zu schätzen. Auch wenn er reiste, reiste er sehr gerne in den besten und schönsten, luxuriösesten Zügen etwa. Also Champagner auf jeden Fall. Ob er so viele Leute eingeladen hätte, eine große Feier veranstaltet hätte bei sich, das würde ich bezweifeln. Wahrscheinlich hätte er zu Hause gesessen, Champagner getrunken und die Grüße, die da so angekommen wären, mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen und sich gefreut über all die Ehrerbietungen, die ihm dargebracht worden wären. Und vielleicht auch geärgert über diejenigen, die nicht gekommen wären.
Und womöglich gelesen, was die Boulevardpresse über ihn schreibt. Denn da war die Familie Mann, die Manns waren da ja im Grunde ja ein Paradebeispiel dafür. Da der betuchte Kaufmann mit der brasilianischen Gattin in Lübeck, der ältere Sohn Heinrich, sehr berühmter Schriftsteller, der jüngere Bruder Thomas wurde es dann auch, die beiden stritten, haben Lübeck verlassen, sind geflohen ins amerikanische Exil, haben sich nie wieder versöhnt. Das ist doch wirklich eine Boulevardgeschichte, die Manns, oder?
Die Faszination an dieser Geschichte, die hält an. In immer wieder neuen Büchern wird sie behandelt, wird sie besprochen. Irgendwo war mal die Rede, das sind im Grunde die deutschen Kennedys oder die deutschen Windsors oder so. Man ist über jedes Detail informiert. Man kann sagen, dass die Deutschen heute ein geradezu intimes Verhältnis zu Thomas Mann und zur Mann-Familie insgesamt haben. Wobei ich manchmal denke, vielleicht tendieren wir auch ein wenig dazu, diese Jahrhundertfigur Thomas Mann ein wenig zu reduzieren auf persönliche Bezüge und Konstellationen. Das ist immer ein wenig die andere Seite dabei, die mir in den Sinn kommt.
Zumal er ja nicht wirklich viel Identifikationspotenzial geboten hat, als der doch immer ein bisschen abgehobene Schriftsteller aus sehr betuchtem Hause, na, vielleicht sein Schulversagen, das könnte ihn vielleicht noch versöhnen mit vielen von uns, aber er bietet doch eigentlich nicht viel Identifikationspotenzial, oder?
Ich glaube, es geht auch nicht so sehr um Identifikation. Ich habe manchmal den Eindruck, wir haben hier so eine überlebensgroße Figur, Thomas Mann, der so unglaublich viel zustande gebracht hat in seinem Leben, nicht nur in der Literatur, auch in der Politik und in verschiedenen anderen Bereichen oder sagen wir mal im politischen Leben. Er war ja kein Politiker im beruflichen Sinne, aber im politischen Leben. Und manchmal habe ich den Eindruck, es geht darum, dann sozusagen doch den schwarzen Fleck auf der Weste, auf der weißen Weste zu entdecken und da umso stärker dann drauf zu zeigen und sagen, naja, er war doch ein Mensch und eigentlich nur allzu menschlich, auch in seinen Schwächen.
Und er war, und jetzt kommen wir auf das Thema unseres Gespräches hier, er war politischer Aktivist, sagen Sie. Wie hat sich das denn ausgedrückt?
Na, da muss man erstmal vielleicht etwas die Vorgeschichte erzählen. Er war nicht immer ein politischer Aktivist. Er hat sich diesem Aktivismus angenähert im Laufe der 20er Jahre. 1930 dann in einer berühmt gewordenen Rede, Appell an die Vernunft, deutsche Ansprache überschrieben, bekennt er sich dann ausdrücklich zum Aktivismus und er tut das in Abgrenzung von den Nationalsozialisten. Er hat das Gefühl, hier reicht es jetzt nicht mehr, einfach nur ein engagierter Demokrat zu sein, sondern hier muss man jetzt mit härteren, schärferen Mitteln vorgehen. Es war ihm völlig klar, dass ihm da keine Gegner im politischen Meinungsstreit gegenüberstehen, sondern Feinde, die man auch entsprechend behandeln muss.
Darüber wollen wir uns in den nächsten Minuten unterhalten. Die Musik, die wir zwischendurch hören, die kommt, wie bei in der Kultur à la carte, immer gerne von unseren Gästen. Das sind Vorschläge, Herr Siener. Sie haben sich unter anderem das Choralvorspiel für Orgel Nun kommen der Heiden Heiland Bach, Werkverzeichnis 659 von Johann Sebastian Bach gewünscht, in einer Bearbeitung für Klavier, gespielt von Igor Levit. Warum?
Also erstmal ist es die Musik oder das Album, auf dem dieses Stück ist. Das war die Musik, die ich beim Schreiben meines Buches immer wieder gehört habe. Vielleicht nicht beim Schreiben, aber beim Überarbeiten, da wo man vielleicht sich so ein bisschen schon auch innerlich vom Text distanziert. Da habe ich diese Musik gehört und später habe ich darüber nachgedacht, dass das eigentlich völlig passend ist. Weil wenn ich in die Gegenwart schaue und mir überlege, welche Figuren gibt es eigentlich, welche Menschen gibt es, die hohe Kunstfertigkeit und gleichzeitig politisches Bewusstsein und auch politischen Aktivismus miteinander verbinden, so wie Thomas Mann es in seiner Zeit getan hat, dann komme ich zu jemandem wie Igor Levit.
NDR-Kultur à la carte. Zu Gast der Thomas-Mann-Experte Kai Siener, denn wir feiern heute den 150. Geburtstag von Thomas Mann. Mit gerade mal 26 erschien Thomas Manns Debüt, die Buddenbrooks, und wurde dann mindestens in seiner Heimatstadt Lübeck ja zu einem veritablen Skandal. 1924 folgte der Zauberberg, 47 dann Dr. Faustus, um einfach nochmal drei der Leuchttürme unter den 8 Romanen zu benennen, etliche Novellen und Erzählungen natürlich noch dazu. Eine der vielleicht bekanntesten Erzählungen, Der Tod in Venedig, nicht zuletzt wegen der Visconti-Verfilmung. Sie, Kai Siener, Sie lenken jetzt aber zum 150. Geburtstag von Thomas Mann den Blick etwas weg von dem schöngeistigen Thomas Mann zum, wie Sie schreiben, demokratischen Aktivisten und Aktivisten der Demokratie. Jetzt müssen wir erstmal den Begriff Aktivismus definieren. Worin besteht der?
Naja, Thomas Mann steht ja im Verdacht immer, also Kritiker sagen, etwas parfümiert zu schreiben, also lange mäandernde Sätze zu schreiben, die Dinge in aller Ambivalenz und Komplexität auszuloten. Das gilt vor allen Dingen eben für seine Novellen und seine Romane, sein literarisches Werk. In den politischen Schriften dann vor allen Dingen der 20er und der 30er Jahre geht er ganz anders vor. Da spitzt er rhetorisch zu, arbeitet mit moralischen Pointierung, um die Dinge, die politischen Umstände seiner Zeit nicht nur zu beschreiben und zu analysieren, das tut er auch, sondern um sie vor allen Dingen zu attackieren, ihnen etwas entgegenzusetzen mit der ganzen Kraft seiner Sprache. Hier ist ein ganz anderer Thomas Mann zu entdecken, den man so vielleicht gar nicht im Blick hat, zumindest nicht in der Allgemeinheit, denke ich.
Er kommt ja auch ursprünglich auch politisch als demokratischer Aktivist erstmal nicht wirklich in Betracht, sondern aus einer ganz anderen Ecke. Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs redet Thomas Mann im November 1914 mit dem Essay Gedanken im Krieg noch dem Nationalismus, dem Militarismus, dem Chauvinismus das Wort und beschwört da das Deutsche Reich als Land der Kultur, das ich im Kampf gegen die westliche Zivilisation zu behaupten habe. Das sind Sprüche, da gefriert einem heute ein bisschen das Blut in den Adern. Und als dann der Weltkrieg zu Ende ist oder während er läuft, lässt er die Arbeit am Zauberberg ruhen, widmet sich dann politischen Betrachtungen. Das erscheint dann als Riesenessay 600-seitig als Betrachtungen eines Unpolitischen. Da sagen also selbst eingefleischte Thomas-Mann-Fans, das ist quecksilbrig. Sie schreiben das so in ihrem Buch. Das ist eine Zumutung, schreiben sie auch. Was hat ihn in drei Teufelsnamen da geritten?
Also zunächst muss man, glaube ich, sagen, dass dieses Jahr 1914, wo Thomas Mann, wie Sie richtig beschrieben haben, sozusagen ins Horn der Nationalisten bläst, der Chauvinisten, der Kriegstreiber, wo er ja Kriegsdienst mit der Feder betreibt und seine schaurigsten Texte hervorbringt, dass dieses Jahr eine Zäsur ist in seinem politischen Denken und Schreiben. Es hat eigentlich keine richtige Verbindung zu dem, was vorher war, vor 1914. Da begegnet uns Thomas Mann nämlich als ein erstaunlich linksliberaler, zum Teil auch linker Intellektueller, was vielleicht auch nicht so im Fokus steht und nicht so bekannt ist. Und später dann wendet er sich dann ja auch ab 22 dann wieder der Demokratie zu. Das heißt, diese Periode ist wirklich ein Bruch in seinem politischen Denken, eine Zäsur. Selbst sein Umfeld hat das so wahrgenommen. Seine Schwiegermutter Hedwig Pringsheim schreibt nach der Lektüre der Betrachtung eines Unpolitischen ins Tagebuch: Tommys Politik auch eher peinlich. Die andere Frage ist dann natürlich, wie es dazu kam. Warum hat er das gemacht? Und hier habe ich eine These. Die könnte man auch gerne anzweifeln, aber ich habe das Gefühl, Thomas Manns Werk, Sie haben gerade den Tod in Venedig genannt, andere Werke werden auch zu nennen, gerade die frühen Erzählungen. Es geht doch immer um Außenseiter. Es geht um Frauen, Juden, Literaten. So hat es der Literaturwissenschaftler Heinrich Detering einmal zusammengefasst. Und Thomas Mann selbst hat sich immer als Außenseiter begriffen, bei allem bürgerlichen Habitus, den er dann an den Tag gelegt hat. Und ich glaube, dieser Erste Weltkrieg war für ihn die Möglichkeit, einmal mitten im Strom zu schwimmen, sich sogar an die Spitze dieses Stromes zu stellen, einmal nicht Außenseiter zu sein, sondern Teil eines rauschhaften Kollektivs. Das war die Verführungskraft, die für ihn darin lag.
Aber das klingt ein bisschen danach, als wollte sich da mal einer beweisen. Das klingt eher nach Pubertär. Er war 43, als die Betrachtungen des Unpolitischen erschienen sind. Also von Jugendsünde kann man da nicht mehr sprechen.
Nee, von Jugendsünde würde ich auch auf jeden Fall nicht sprechen. Ich will es auch nicht abtun. Ich möchte einfach nur, ich versuche mir selber zu erklären, woher die die psychologische Motivation herrührte. Woher kam dieses Bedürfnis, so sehr eben das zu tun, was ja die meisten, allermeisten Intellektuellen zu der Zeit getan haben, nämlich sich für den Krieg einzusetzen. Und da komme ich eben an diesen Wunsch, irgendwie doch einmal irgendwie Teil des Ganzen zu sein und nicht außen zu stehen, sondern eben mittendrin zu sein in diesem großen, ja, diesem emphatischen, begeisterten Wir. Auch darin, wie gesagt, eine so prominente Rolle zu spielen. Das entschuldigt das überhaupt nicht. Das sind die Schriften, die zu dieser Zeit erscheinen, die sind in Teilen auf jeden Fall reaktionär. Das gilt auf jeden Fall für diese frühen Kriegsschriften, aber auch noch für die Betrachtung eines Unpolitischen, wobei sich da auch schon wieder ein gewisses Unwohlsein, meine ich, bei Thomas Mann hineingeschlichen hat.
Sein Bruder Heinrich, da schon bekannter als er, hat deutlich eine andere Position vertreten. Mhm. Jetzt gibt es viele, die sagen, das hat er im Grunde auch nur in Abgrenzung zu Heinrich geschrieben. Sehen Sie das auch so?
Nur würde ich nicht sagen, das verkleinert das Ganze wieder auf so biografische Bezüge. Und ich weiß auch nicht, ob man wirklich 600 Seiten Essayistik schreibt, die Arbeit an einem großen Romanwerk zur Seite legt, nur um sich am Bruder abzuarbeiten, der selbst ja auch bezeichnenderweise nicht genannt wird in diesen Betrachtungen eines Unpolitischen. Es gibt diese Abgrenzungsbewegung, das ist gar keine Frage, aber ich würde sagen, sie verselbstständigt sich dann relativ schnell.
Thank you.
NDR Kultur à la carte. Wir hörten Herzlich lieb hab ich dich, o Herr, aus der gleichnamigen Kantate von Dietrich Buxtehude. Philipp Pierre Loge leitete das Richard Carr Konsort. Herr Professor Siener, zum heutigen 150. Geburtstag von Thomas Mann, da sprechen wir ja über den politischen Aktivisten Thomas Mann. Nach den Betrachtungen eines Unpolitischen, über die haben wir gerade gesprochen, sind gerade mal 4 Jahre vergangen, bis er dann auf dem 60. Geburtstag von Gerhard Hauptmann die Rede von Deutscher Republik gehalten hat. Da zeigt er sich plötzlich, 4 Jahre später nur, als Demokrat. Wie hat dieser Sinneswandel stattgefunden? Das ist ja im Grunde fast eine 180-Grad-Wende.
Ja, das muss man sagen. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges beginnt für Thomas Mann erstmal eine Phase der Orientierungslosigkeit, kann man glaube ich sagen. Er notiert auch die politischen Wirrnisse der Zeit, alles was sich da bewegt in seinem Tagebuch, das ist eine Chronik zu dieser Zeit. Er hält das einfach fest, schreibt dann irgendwann mit Tolstoi, vielleicht wissen wir gar nicht, was gut und was böse ist, vielleicht ziehen wir nur Linien im Wasser. Und das ändert sich dann in der Tat sehr schnell und ein auslösendes Erlebnis, um sich dann für die Weimarer Republik und für die Demokratie einzusetzen, war die Ermordung des liberalen Reichsaußenministers Walter Rathenau 1922. Da wird Thomas Mann zum ersten Mal klar, was es mit dieser politischen Rechten auf sich hat. Und das ist der ausschlaggebende Punkt, warum er dann eben kurz darauf diese Rede hält. Und dann finde ich eben doch auch sehr nachdrücklich diese junge, im Entstehen begriffene Demokratie dann eben im Folgenden auch zu unterstützen.
Es gibt durchaus auch wohlmeinende Thomas-Mann-Fans, die aber sagen, ey, da ist er im Grunde aber doch immer noch ziemlich halbherzig. Ich zitiere einfach mal leidenschaftslos, eher sachlich, eher pragmatisch. Also so der glühende Demokrat war er da mindestens noch nicht.
Er nähert sich dem an, aber auch diese Art von Abschätzigkeit, die ist ganz charakteristisch in der Beschäftigung mit Thomas Mann und gerade mit dem politischen Thomas Mann. Man erlebt es immer wieder. Man kann sich ja auch fragen, was ist denn eigentlich so schlecht an einem nüchternen, rationalen Verhältnis zur Demokratie? Er hatte es ja selbst erlebt, was es bedeutet, wenn man Politik rauschhaft begreift. Er hat diese Erfahrung ja selbst gemacht im Ersten Weltkrieg. Er hat sich ja selber hineinbegeben in diese kollektive Euphorie. Er hat daraus auch gelernt. Und ich würde es eben etwas anders sehen. Ich würde sagen, diese Republikrede, gerade in ihrer Nüchternheit, ist ein Zeichen gegen den aufkeimenden Fanatismus der Zeit. Ein Jahr zuvor schreibt er einen Essay, der nicht veröffentlicht worden ist. Aber er schreibt dort schon, 21, vom Hakenkreuz Unfug. Da ist die NSDAP eine kleine Splitterpartei, von der keiner weiß, was aus ihr werden würde. Er nimmt das sehr genau wahr, auch dass die Bedrohung der jungen Weimarer Republik eben von rechts herkommt und ist da hochsensibilisiert und reagiert darauf zu dieser Zeit mit Nüchternheit und Rationalität. Und ich finde, daran liegt eher eine Stärke, als dass ich jetzt das abwerten würde.
Auf dem Höhepunkt der Weimarer Republik 1930, da hält er die deutsche Ansprache und Sie deuten das als Hinwendung zum Aktivismus. Dabei geht das Ganze mit den Worten los, ich zitiere mal, ich bin kein Anhänger des unerbittlich sozialen Aktivismus. Ja. Welchen Aktivismus denn dann?
Na, das, was Sie jetzt zitieren, das ist eine rhetorische Geste. Er sagt, eigentlich bin ich kein Anhänger des Aktivismus. Dann geht der Satz aber weiter und dann sagt er, aber wenn die Zeiten so sind, wie sie jetzt sind, ja, wenn man unmittelbare Notgedanken in sich trägt, im Blick eben auf die politisch-gesellschaftlichen Zustände, dann muss auch der Künstler aus dieser Wohlfühlzone, aus dem La Polar, aus der Selbstgenügsamkeit heraustreten und muss sich der Wirklichkeit stellen, auch in politischer Hinsicht. Er muss dann zum Aktivisten werden. Das ist die Geste. Es ist eine rhetorische Geste, die die Unausweichlichkeit der Situation nur umso dringlicher darstellen soll.
Dieser Aktivist, den Sie da gerade beschreiben, der verfällt dann aber relativ bald wieder in Schweigen. 1933, also kurz nach der Machtübernahme durch die NSDAP und der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler, flieht die Familie Mann in die Schweiz und Thomas Mann beginnt zu schweigen, was zumindest diesen politischen Part angeht. Das nehmen ihm auch viele andere Exilanten durchaus üblich. Er hatte 1929 den Nobelpreis bekommen. Er hatte also eine gewisse Popularität, seine Stimme hatte Gewicht. Er verfällt aber in Schweigen. Was ist da aus dem politischen Aktivisten geworden?
Also diesen Begriff Schweigen, den würde ich schon mal relativieren. Schweigen tut er während dieser Zeit nicht. Er bekundet gegenüber dem NS-Regime, er werde sich jetzt zurückhalten mit politischen Äußerungen und sich ganz seinem literarischen Werk widmen. Diese Aussage ist in zweierlei Hinsicht aber zu relativieren. Auf der einen Seite tritt er sehr wohl immer wieder auch politisch hervor in dieser Zeit. Vielleicht nicht mit der Werf, mit der Nachdrücklichkeit, mit der man es sich erhofft hätte, aber es gibt diese Quellen. Man muss nur genau hinschauen. 1934 bereits schreibt er in der New York Times, also immerhin in der wichtigsten Zeitung der Welt, setzt er sich ein für ein jüdisches Komitee, das europäischen Jüdinnen und Juden die Ausreise nach Palästina ermöglichen will. Das wird dann auch in Berlin sehr wohl registriert und so ließen sich andere Dinge nennen. Also er schweigt nicht. Das ist das eine. Und zum anderen veröffentlicht er im Oktober 1933, da ist die Gleichschaltung der deutschen Gesellschaft schon relativ weit vorangeschritten, den ersten Band seiner Tetralogie Josef und seine Brüder, betitelt Die Geschichten Jakobs. Und dieses Buch, mit dem Thomas Mann nun hineingeht in die Frühgeschichte der jüdischen Welt, wird in Deutschland zu Zehntausenden Exemplaren verkauft und gerade von jüdischen Kritikern mit sehr viel Wohlwollen und mit sehr viel Sympathie aufgenommen. Man ist regelrecht gerührt. Ein Zeichen der Solidarisierung in diesem Werk nun von diesem großen Schriftsteller zu erhalten.
Und immer höre
Wir hörten Dietrich Fischer-Dieskau und Gerald Moore mit dem Lied Der Lindenbaum aus dem Zyklus Winterreise von Franz Schubert. Herr Sina, als Thomas Mann 1938 aus dem Schweizer Exil ins US-amerikanische Exil flüchtet, da sagte er direkt bei seiner Ankunft in New York den legendär gewordenen Satz: Wo ich bin, ist Deutschland. Das ist ein Satz, der viel Anlass zu Missverständnissen gibt. Klären Sie uns auf, ist das der übermäßig selbstbewusste Thomas Mann oder was meint er da?
Ich glaube, er beschreibt eine Art Arbeitsauftrag. Also für ihn gilt es, glaube ich, darum, das Gute an der deutschen Kultur zu retten, ist zu retten vor der vollständigen Korrumpierung durch Nazi-Deutschland. Das ist die Idee, die er da formuliert. Und man muss sich auch eben anschauen, was resultiert dann eigentlich daraus. Ne? Also er tritt dann in Amerika auf als ein Verfechter der Demokratie, reist durchs gesamte Land immer wieder, auch nun schon als alter Mann, muss man sagen, im Alter von 60, 70 Jahren, und vertritt dort ein Deutschtum, das er eben zum Beispiel als kosmopolitisch bezeichnet, das er als weltoffen bezeichnet. Und das im scharfen Gegensatz steht eben zu diesem verengten nationalistischen Deutschland, das man eben zu dieser Zeit erlebt. Und ich glaube, das ist mit diesem Satz, wo ich bin, da ist Deutschland, gemeint.
Diese Vorträge, die er da auf den Vortragsreisen, die Sie gerade beschrieben haben, hält, die bezeichnet er selber mal im Tagebuch als Agitationsreden. Ja. Auch da würde man jetzt im Nachhinein sagen, Agitation, das klingt eher nicht besonders positiv. Wie ist das gemeint?
Es geht ihm nicht nur darum, irgendwie schöne Reden zu halten über Demokratie und Freiheit und warum das wichtig ist, sondern gerade am Anfang geht es ihm darum, die amerikanische Bevölkerung so zu bearbeiten, dass sie aus dieser isolationistischen Haltung herauskommt. Er möchte sie dazu bewegen, in den Krieg einzutreten, weil ihm völlig klar ist, dass Hitler-Deutschland nur unter Beteiligung der Amerikaner an diesem Krieg besiegt werden kann. Insbesondere Präsident Roosevelt ist für ihn sozusagen eine Antifigur zu Hitler, der einzige Mensch auf der Weltbühne, von dem er glaubt, dass er eben Hitler die Stirn bieten kann. Insofern geht es ihm tatsächlich um Agitation. Und er beschreibt dann, es gibt dann auch Formulierungen, da sagt er etwa, die Demokratie, die muss jetzt im Harnisch gehen. Wir brauchen einen militanten Humanismus. Das meint er mit Agitation.
Kann man irgendwie nachvollziehen, welche Wirkung diese Reden hatten? Und wir reden hier wirklich über viele Reden. Er ist mehrmals durch die USA gereist auf Vortragsreisen, hat da jeweils so 10, 15, 20 Vorträge gehalten vor meist ausverkauften Hallen oder mindestens riesigen Sälen. Es sind Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende Hörerinnen und Hörer erreicht worden. Aber was hat er damit erreicht?
Also erstmal hat er getan, was er tun konnte, und er war sich für nichts zu schade. Er hat eben nicht nur in den großen Metropolen repräsentative Auftritte gehabt, sondern ist auch in die Provinz gereist. Viel wurde dann in Zeitungen darüber gesprochen. Er hat Interviews gegeben. Er war wirklich überall. Nichts von dem Bild des Schriftstellers, der nur zu Hause sitzt in seiner Kammer, seine Ruhe haben will und in seinem Werk arbeitet, ist zu dieser Zeit richtig, sondern er läuft wirklich publizistisch, öffentlich als Intellektueller, politischer Intellektueller zur Hochform auf. Was dabei herausgekommen ist, lässt sich natürlich zahlenmäßig nur schwer bemessen. Wir wissen in der Tat, Zehntausende Menschen haben ihn gesehen. Seine Positionen wurden in den Zeitungen, in den Berichterstattungen dann auch wieder aufgenommen. Er hat vielerlei Gespräche geführt. Er hat sich mit Politikern getroffen, mit anderen Intellektuellen. Er war zu dieser Zeit der bekannteste antifaschistische Exilant aus Deutschland in den USA. Das muss man, glaube ich, so sagen. Er hatte die größte Publizität unter allen deutschen Exilanten und wurde da zu einem Wortführer.
Und hat, und jetzt schütte ich etwas Wasser in den Wein, deshalb auch so unglaublich gut mit seinen Vortragsreisen verdient. Es wird kolportiert, es ist das Dreifache von dem, was ein College-Professor zu der Zeit verdient hat. Ging es ihm da auch darum, seinen Lebensstandard zu halten oder wirklich ganz idealistisch nur um die Demokratie?
Das eine schließt das andere ja nicht unbedingt aus. Diese Reisen, die er gemacht hat, fanden statt auf dem sogenannten Lecture Circuit. Das war eine alte Tradition, die geht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Da geht es, im Deutschen würde man vielleicht sagen, um Volksaufklärung. Also auch gerade darum, Bildung, politische Bildung in die Provinz zu tragen. Und er hat sich daran beteiligt. Es war aber immer auch Show. Die Leute haben bezahlt, dafür dahin zu gehen und wollten eben auch irgendwie eine gute Performance sehen. Sie wollten auch unterhalten werden. Sie wollten auch den Star Thomas Mann sehen. Er war zu dieser Zeit eine Art Celebrity. Darum ging es auch. Und er hat auch gewusst, wenn er das nicht ordentlich macht, wenn er da nicht ordentlich, ich benutze jetzt ein etwas grobes Wort, abliefert, dann wäre es auch sehr schnell vorbei gewesen mit seiner Karriere als Vortragsredner in den USA. Also insofern schließt das eine das andere nicht aus. Man kann etwas tun und das auch sehr ernst meinen und trotzdem dabei auch Geld verdienen. Ich glaube nicht, dass das unbedingt Gegensätze sind. Und in der Tat, Thomas Mann hatte einen hohen Lebensstandard. Er hat auch eine sehr teure Familie, muss man sagen. Immer wieder traten die Kinder an ihn heran mit immer neuen Geldforderungen. Die musste versorgt werden. Und auch in der Hinsicht war das sicherlich ja ein für ihn attraktiv. Aber trotz allem würde ich noch einmal sagen, als nun dann auch bald wirklich älterer Mann, diese Strapazen auf sich zu nehmen, immer wieder auf diese Reisen zu begeben, das macht man, glaube ich, nicht ohne auch innere Überzeugung in Hinsicht auf das, was man da eben gerade tut.
So, diese öffentlichen Reden sind nun das eine, was er da in den USA macht. Sie sind Mitherausgeber der im amerikanischen Exil entstandenen Essayistik 39 bis 1945. Da erleben wir Thomas Mann, denke ich, am Schreibtisch sitzend, reflektierend, sinnierend. Was bringt er da zu Papier und wie unterscheidet das sich möglicherweise auch von dem, was er dann im öffentlichen Vortrag gebracht hat?
Auch da gehen die Dinge ineinander über. Man merkt ja sehr schnell, gerade bei dieser editorischen Arbeit, die Sie erwähnt haben, es sind wahnsinnig viele Kleinigkeiten, kurze und kürzeste Texte, Statements, Interventionen, Zeitungsartikel, irgendwelche Kommentierungen, die er in die Welt schickt. Das sind eben nicht alles große, resonierende Arbeiten, in denen er nachdenkt über die Zeitläufe, über die Politik, über Freiheit und Demokratie, sondern wirklich Texte, die Gebrauchstexte sind, so würde ich es bezeichnen. Die sind naturgemäß nicht so eingegangen in den Kanon, also in die Schriften, die man von Thomas Mann so kennt. Aber ich würde sagen, diese kleinen Schriften gerade, auch Radio-Statements und so, das sind eigentlich seine politische Hauptausdrucksform zu dieser Zeit.
Thank you.
Wir hörten den Hirtenreigen aus der Oper Tristan und Isolde von Richard Wagner. Dominik Wollenweber, Englischhorn, wurde begleitet vom Kollegium der Berliner Philharmoniker. Am Pult war Simon Rattle. Kasina, Richard Wagner, der wurde von Thomas Mann ja hoch verehrt, aus der heutigen Distanz historisch gesehen ja sehr problematisch. Seine antisemitischen Ausfälle, die Richard Wagner immer wieder hatte, ehren ihn ja nun wirklich nicht. Er, Thomas Mann, wiederum war ein entschiedener Philosemit, ein engagierter Zionist, wie Sie schreiben. Wie ging das zusammen im Weltbild von Thomas Mann, dass er dann Richard Wagner so verehrte?
Also, ich glaube, dass Thomas Manns Verehrung von Richard Wagner eine immer zutiefst gebrochene war, die auch Kritik beinhaltet hat und die nichts zu tun hat mit der nationalistischen oder auch nationalsozialistischen, dem Wagner-Kult der Nazis, sondern genau das Gegenteil, sich dagegen auch sehr entschieden gewendet hat. Er hat einmal gesagt, Wagners Werk, und das finde ich eine schöne Formulierung, das sei schon einerseits eine eruptive Offenbarung des deutschen Wesens, aber zugleich die schauspielerische Darstellung dessen, bis zum Grotesken, bis zum Parodischen. Und so findet man es auch in seinem Werk immer wieder. Da, wo Wagner auftaucht, etwa in seiner Novelle Tristan, da gibt es schon spürbar eine Faszination an diesem Werk, aber gleichzeitig wird es immer wieder komisiert oder karikiert, auch in diesem deutschen Schwersinn, ja, der da so drin liegt. Und gerade in dieser Brechung, glaube ich, wird Wagner interessant und auch irgendwie wieder anschlussfähig aus heutiger Sicht. Thomas Mann betrachtet Wagner als einen genuin modernen Künstler. Das ist, glaube ich, immer wichtig dabei. Und zum Antisemitismus muss man sagen, diese Stereotype über Juden finden sich auch bei Thomas Mann leider immer wieder in seinen Werken. Er reproduziert diese Stereotypen und gleichzeitig bezeichnet er sich selber als Philosemiten und ist auch ein entschiedener Gegner des Antisemitismus. Das macht die Sache sehr komplex. Aber diese Sache, vielleicht muss man da hier auch wirklich das auseinanderhalten. Das eine ist das literarische Werk, da gibt es diese Stereotypen und die sind auch nicht zu relativieren. Und auf der anderen Seite aber ist Thomas Mann, es gibt niemanden oder kaum jemanden auf der politischen oder im gesellschaftlichen Leben seiner Zeit, der so entschieden gegen jede Form von Antisemitismus vorgegangen ist und der darin wirklich auch das Grundübel der Epoche erkannt hat, wie Thomas Mann.
Sie beschreiben ihn ja in Ihrem aktuellen Buch auch als engagierten Zionisten. Wie engagiert er sich da? Wie drückt sich das aus? Wo erkennt man das?
Das beginnt relativ früh, schon in den mittleren 20er Jahren, wo er sich engagiert für einen pro-zionistischen Unterstützerverein namens Pro Palästina. 1930 reist er ins Heilige Land und nach Palästina, nach Tel Aviv in Jerusalem, trifft sich dort auch mit zionistischen Aktivisten, gibt Interviews in der dortigen Presse. Dann später im Schweizer und im amerikanischen Exil tritt er immer wieder für den Zionismus ein. Nach dem Krieg dann auch entschieden für die Gründung eines jüdischen Staates in Palästina. Ich glaube, das ist die Kehrseite seiner Kritik, seinem Vorgehen, sein Agitieren gegen den Antisemitismus. Je stärker der Antisemitismus in der Öffentlichkeit wird, umso nachdrücklicher wird Thomas Manns Eintreten für den Zionismus, weil ihm immer deutlicher wird, es braucht, ab einem bestimmten Punkt ist es für ihn ganz klar, es braucht sozusagen eine sichere Heimstätte für die Juden, zumal eben nach den Gräueln des Holocaust, die er schon sehr früh wahrnimmt in ihrem ganzen Ausmaß und in ihrer ganzen schrecklichen Brutalität. Das hängt eng miteinander zusammen, sein Kampf gegen den Antisemitismus und sein Eintreten für den Zionismus.
In der Genese des Zionismus Anfang des 20. Jahrhunderts sind es ja im Grunde zwei Haltungen, die da immer wieder auch aufeinanderprallen. Das ist einmal der politische Zionismus, den haben Sie gerade auch beschrieben. Es braucht in der Tat einen Judenstaat, das ist der politische. Es gibt aber auch einfach den intellektuellen Zionismus. Wo ist Thomas Mann da zu verorten?
Er wandelt sich da ganz stark. Er tritt zunächst ein für einen sogenannten spirituellen oder kulturellen Zionismus. Der ist gar nicht gebunden an einen bestimmten Ort. Es geht eher um eine Art von geistiger Erneuerung und Bestärkung des Judentums. Und das verändert sich dann schrittweise. Und vor allen Dingen ab 1942, 43 dann, wo ihm eben klar wird, wo er auch Informationen darüber hat, was eigentlich insbesondere in Osteuropa vor sich geht, in den KZs vor sich geht. In dem Moment verändert sich seine Haltung weg vom kulturellen Zionismus hin zu einem praktischen oder politischen Zionismus. Das ist eine ganz interessante Denkbewegung, die auch charakteristisch sind für Thomas Mann. Er bleibt nie stehen in einer Position, sondern es ist ein Zustand, ein Prozess der ständigen Selbstrevision und fragt sich immer wieder, ist das eigentlich noch angemessen oder muss ich meine Position hier nicht verändern? Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich die Situation im Lichte der jeweiligen historischen Erfahrung neu ausnehmen und er dann eben auch seine Haltung entsprechend neu justieren muss.
Wie kam überhaupt der protestantisch geprägte Thomas Mann zum Zionismus, zum Philosemitismus?
Ich glaube, er hat sehr früh wahrgenommen, dass der Antisemitismus eines der großen Probleme dieser modernen Welt ist. Er hat es auch immer wieder beschrieben. Und dazu muss man sich auch vor Augen führen, dass Thomas Mann selbst Gegenstand, Objekt antisemitischer Beschimpfung geworden ist als nicht-jüdischer Schriftsteller. Es gibt Germanisten, die um 1900 herum, Blick auf die Buddenbrooks, schreiben, dieses Buch könne eigentlich kein deutscher Autor geschrieben haben in all der Dekadenz. Das müsse aus jüdischer Feder stammen. Also er nimmt schon sehr früh wahr, was es mit diesem Antisemitismus auf sich hat. Gleichzeitig heiratet er dann hinein in eine assimilierte jüdische Familie, die Familie Pringsheim. Auch da wird er mit dem Thema nochmal erneut konfrontiert. 1921 beschreibt er dann in einem Essay antisemitische Attacken gegen den neuen Newton, also Albert Einstein, an der Münchner Universität und ist empört. Später hat er einmal gesagt, der Antisemitismus, das ist im Grunde die Granate, die man hineinwirft in eine demokratische Gesellschaft. Die macht alles kaputt. Das war ihm sehr klar, da hat er ein hohes Bewusstsein dafür und entsprechend dieser Einsicht hat er dann auch gehandelt.
Kaisine, unser Gespräch neigt sich schon allmählich dem Ende. Hören wir zum Abschluss noch den Walzer aus den 5 Klavierstücken Opus 23 von Arnold Schönberg, gespielt von Yara Tal. Kaisina, die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war für Thomas Mann mindestens politisch weitgehend eine Zeit der Enttäuschungen. sage ich mal ganz steil als These. In den USA wurde er plötzlich von den Schergen des Kommunistenjägers McCarthy beobachtet. In Deutschland war er weder in Ost noch West wirklich willkommen oder fühlte er sich zu Hause. Er ging zurück in die Schweiz, wo er ja von 33 bis 38 schon einmal im Exil war. Übertreibe ich oder muss man den Aktivisten, mindestens den Aktivisten Thomas Mann, als gescheitert ansehen?
Naja, nach 1945 oder Anfang der 50er Jahre, dann stand er wirklich zwischen allen Stühlen, wie Sie es gerade beschrieben haben. Er war eigentlich nirgendwo zu Hause, auch nicht in der Schweiz. Und das war seine Wahrnehmung. Er hatte den guten Kampf gekämpft, hat sich mit allem, was er hatte, gegen den Nationalsozialismus, gegen Hitler-Deutschland ins Zeug gelegt. Und am Ende war er persona non grata, muss man sagen, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Und seine Tagebücher zu der Zeit, ja, da wird auch ein gewisser depressiver Zug, der ist da unverkennbar. Und man muss auch sich das immer, wenn man sich die Texte anschaut, die zu der Zeit in Deutschland erscheinen, das sind wirklich wüste Beschimpfungen gegen Thomas Mann. Was unter anderem daran lag natürlich, dass er sich während des Krieges unglaublich aus dem Fenster gelehnt hatte, wenn man an seine Radioreden, an deutsche Hörer aus dem amerikanischen Exil etwa denkt. Da finden sich Aussagen, die hat man ihm nach dem Krieg nicht verziehen. So klar muss man das sagen. Er hat in der Hinsicht, könnte man sagen, ist er vielleicht gescheitert, wenn man sich dieses öffentliche Klima zu der Zeit vor Augen führt. Aber moralisch hat er in jedem Fall gewonnen.
Diese Radioreden, die Sie da gerade ansprechen, die er in Kalifornien aufgezeichnet hat, die dann sehr aufwendig auf Platte nach New York gebracht worden sind, von da überspielt worden nach London, von der BBC, zu Kriegszeiten ausgestrahlt worden. Man musste also schon Feindsender hören, um die Reden von Thomas Mann hören zu können. Es ist natürlich nicht messbar, nicht verifizierbar, wie viele Menschen sich das überhaupt getraut haben. Zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs sind die wahrscheinlich eher verklungen und ihm nachträglich dann zum Vorwurf gemacht worden, oder? Wie ist das zu erklären?
Ja, die sind Angriffe auf das deutsche Nachkriegsbewusstsein, das würde ich auch sagen. Sie erscheinen auch relativ rasch nach dem Ende des Krieges in Deutschland als Buch. Während des Krieges, Sie haben recht, man kann wenig darüber sagen, wie viele diese Sendung gehört haben. Wir haben nur so vereinzelte Zeugnisse von Menschen, die sich darüber im Nachhinein geäußert haben. In der Tat, das Anhören dieser Sender, das konnte mit der Todesstrafe belegt werden. Wir kennen aber die Gegenmaßnahmen, die die deutsche Regierung unternommen hat gegen diese sogenannten feindlichen Sender, Feindessender, die sich also im Ätherkrieg mit Deutschland befanden. Und das waren sehr viele. Das war nicht nur die BBC und das war nicht nur Thomas Mann, der sich da geäußert hat. Es gab also Störsender und verschiedene Maßnahmen, ja auch, muss man sagen, drakonische Strafen wurden da verhängt gegen diejenigen, die sich diese Sendung angehört haben. Anhand dieser Gegenmaßnahmen lässt sich doch auf eine gewisse Wirksamkeit dieser Reden schließen.
Man kann dem politischen Aktivisten Thomas Mann also sein Bemühen mindestens nicht absprechen. Über die Wirkung habe ich mich unterhalten mit Kai Siener, Leiter der Thomas-Mann-Arbeitsstelle an der Universität Münster. Vielen, vielen herzlichen Dank für das sehr informative Gespräch.
Ich danke Ihnen herzlich.
Kai Sieners aktuelles Buch »Was gut ist und was böse – Thomas Mann als politischer Aktivist« ist bei Propyläen erschienen und kostet 24 Euro. Mein Name ist Jürgen Deppe. Ich bedanke mich fürs Zuhören.